Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Gerne möchte ich mir an diesem Morgen die Zeit nehmen, um mit euch über dieses Thema von der Bibel her noch einmal gezielter nachzudenken. Das, was wir gesungen haben, was uns vielleicht unter die Haut gegangen ist, was vielleicht als Bestätigung unseres Glaubens da gewesen ist, ist für den einen oder anderen unter uns vielleicht noch ganz unverständlich. Und gerade dich möchte ich einladen, zu versuchen, mir zu folgen in den Gedanken über dieses Thema ohne geht nicht. Zugegeben, das ist ja eine pointierte Aussage, um die sich eine Menge Lebenserfahrung dann auch ranken. Wir haben das in dieser netten Einleitung von Kai ja mitbekommen bei dem Frage-Antwort-Spiel. Manches Witziges dabei, aber manches ist ja auch so, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man etwas nicht loslassen kann. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, da hat man uns immer gesagt, ohne geht nicht. Und da war es gut, dass wir Grenzen überschritten haben. Am 8. Mai 1978 stand Reinhold Messner zusammen mit Peter Haberle auf dem Mount Everest. Das allein war natürlich schon eine Leistung. Aber das Eigentliche war, zum ersten Mal waren Menschen ohne zusätzlichen Sauerstoffgerät auf diesen Gipfel gegangen. Das haben sie nicht einfach so aus Abenteuerlust gemacht, hat Reinhold Messner später in einem Interview einmal gesagt, sondern er hat gesagt, wir sind losgegangen und haben uns gesagt, wir schauen mal, wie weit das geht, ob es möglich ist. Und so sind sie Schritt für Schritt gegangen, geklettert, immer höher, immer höher. Und auf einmal waren sie oben und es hat funktioniert. Ohne geht nicht, gab's da für sie nicht mehr. Positive Grenzüberschreitungen können etwas ganz Befreiendes haben. Vielleicht hast du gedacht, ohne Selbstbestimmung soll es in meinem Leben nie mehr geben. Und das ist grundsätzlich eine gute Entscheidung. Viel zu oft werden wir fremdbestimmt. Gerade in unserer medialen Zeit versuchen natürlich Außenkräfte auf uns einzuwirken. Und das ist gut, ein Standing zu haben, zu wissen, was man will und was man nicht will. Aber einmal die Grenze zu überschreiten und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, was ich bisher nicht weiß, dann würde ich mich vielleicht sogar darauf einlassen. Denn es gibt ja unveränderliche Dinge im Leben. Wir hatten ja vorhin die Frage dabei, ohne Sauerstoff geht's nicht. Und das stimmt ja auch letztlich, ne? Ohne Sonne geht's auch nicht, auch wenn sie manchmal ein bisschen heiß ist, aber ohne Sonne würde kein Leben hier auf Erden stattfinden können. Da kann ich mich drehen und wenden, das ist einfach so. Da kann ich mich drüber ärgern, ich kann die Sonne verspotten, macht alles gar nichts, ich ändere da nichts dran. 1783 ist der Laki-Krater in Island ausgebrochen. 8 Monate lang hat er Aschewolken in den Himmel gespuckt. Das hat zu einer jahrelangen Kälteperiode in Europa geführt. Historiker sagen, dass diese Kälteperiode, die zu Missernten geführt hat und zu einer letztlichen inneren Bereitschaft zu einer Revolution geworden ist. Die Französische Revolution wird von manchen Historiker auch mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht als Initialzündung. Die Sonne war verdunkelt, es war kalt und das normale Leben ist nicht mehr möglich gewesen. Ohne geht nicht. Unveränderliche Tatsache die man akzeptieren muss. Klar, um darüber nachzudenken, hätten wir jetzt keinen Gottesdienst feiern müssen. Das hätten wir uns so erzählen können. Das Interessante für mich in der Vorbereitung war nur, dass mir aufgefallen ist, es gibt so einen Satz auch in der Bibel. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, zu ihm zu kommen. Natürlich können wir ohne Glauben leben. Manchmal sogar so gut, dass fromme Leute sich darüber ärgern. Im Alten Testament gibt es jemanden, der heißt Asaf. Gab es jemanden, der hieß Asaf? Der hat sich bemüht, ein frommes Leben zu führen und war da sicherlich auch weltmeisterlich drin. Und er dachte, jetzt muss Gott alles in seinem Leben regeln. Und er war wohl sehr krank und litt auch darunter. Und dann lesen wir in einem Psalm, dass er sagt, warum geht es dem Gottlosen so gut? Und mir so schlecht, obwohl ich doch an Gott glaube und mein Leben ihm zur Verfügung stelle. Natürlich können wir ohne Gott leben. Manchmal sogar eine Spanne des Lebens richtig gut. Aber was können wir nicht? Ihm gefallen ohne Glauben. Ohne Glauben gefallen wir ihm nicht. Ja, muss ich das überhaupt? Nein, natürlich müssen wir es nicht. Das ist freiwillig. Musst du deiner Frau gefallen? Ja, okay. Aber eigentlich willst du das ja auch. Es ist ja die Frage, wenn es einen Gott gibt, was ist meine Position vor ihm? Wie soll ich mit ihm und vor ihm leben? Und das ist so eine wichtige Information. Ohne Glaube gefalle ich ihm nicht. Jetzt fragst du vielleicht, ja, gibt's Gott denn wirklich? Beweis mir doch, dass es Gott gibt. Das ist eine lange Diskussion in der Menschheitsgeschichte, bis in unsere Tage hinein. Beweisen, dass es Gott gibt oder beweisen, dass es ihn nicht gibt. Das kürzen wir jetzt einfach ab und dampfen es ein und ich sage dir, das kannst du so oder so nicht beweisen. Du kannst weder das eine noch das andere beweisen. Aber es gibt so etwas wie ein Urwissen in deinem Leben. Im Leben eines jeden Menschen. In jedem Herzen gibt es ein Urwissen. Und jetzt machen wir mal ein Experiment. Versuch mal zu überlegen, was könnte das für ein Urwissen sein? Wenn wir nicht beweisen können, dass es Gott gibt oder nicht gibt, was könnte das für ein Urwissen sein? Wenn es weiß, sag's mal deinem Nachbarn. Das Urwissen im Leben von uns Menschen ist, dass ich weiß, dass ich eigentlich gut sein sollte. Stimmst du mir zu? Ich weiß zutiefst, dass ich eigentlich gut sein sollte. Das ist ja auch so eine spannende Frage. Warum schafft der Mensch es nicht, das zu lassen, was nicht gut ist? Oder zumindest das zu tun, von dem er weiß, dass es gut ist? Warum ist das alles so schwierig? Aber dieses Urwissen ist in jedem Menschen. Das ploppt in Situationen auf, wo ich zu Handlungen bereit bin, die eben nicht gut sind. Und ich merke das. Ich sollte es nicht tun. Manchmal wird dieses Urwissen geschärft oder auch, ja, manchmal sogar verbogen durch Prägung des Gewissens. Aber im Kern ist dieses Urwissen da. Es vermittelt uns eine Ahnung darüber, was gut und richtig ist vor Gott. Vielleicht ist das so etwas wie ein indirekter Gottesbeweis. In Römer 2, schreibt Paulus davon, dass dieses Urwissen von Gott selbst in unser Herz gegeben worden ist. Je mehr dieses Urwissen unterdrückt wird, desto schändlicher und schädlicher gestaltet sich oft unser Leben. Aber andererseits kann es uns der entscheidende Wegweiser dahin sein, mich Gott zu öffnen. So gesehen ist Glaube vielleicht angewandtes Urwissen. Das, was noch diffus in mir ist, wird durch den Glauben, der mir von Gott geschenkt wird, veredelt. Und plötzlich wird es klar in mir, klar über mein Leben, klar über das Wesen Gottes, klar über seine Gedanken, über seine Schöpfung. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das mit Gott und naja, mit diesem Urwissen. Aber dann sag mir doch mal, wo ist Gott, wo ist der Himmel? Damals, da hat man sich das noch so, ich sag mal, in Stockwerken vorgestellt. Da gab es eine Erdscheibe, darunter war die Hölle und darüber war der Himmel. Und auf der Erde sollten die Leute eben sehen, dass sie gut leben und mit Gott in Kontakt kommen. Aber da sind wir doch längst drüber weg. Sag mir du, wo ist der Himmel, wo ich weder von oben noch von unten reden kann? Wo wir wissen, dass das Universum so wahnsinnig groß ist, unvorstellbar groß. Ich kann mir nicht vorstellen, wo Gott ist, wo der Himmel sein soll. Ja und? Wo ist das Problem? Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja okay, du kannst es dir nicht vorstellen, aber wo ist das Problem? Soll es etwas nicht geben, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst? Vor 100 Jahren konnte sich kaum jemand vorstellen, dass 500 Leute in einem 560 Tonnen schweren Zäpfchen mit Flügeln dran von einem Kontinent zum anderen fliegen. Das konnten die sich nicht vorstellen. Ja, und jetzt? Wenn wir nur das hätten, was die meisten Menschen sich so vorstellen konnten, dann würden wir jetzt noch halbnackt durch den Teutoburger Wald laufen. Das ist so. Es geht doch gar nicht um meine Vorstellung. Na klar habe ich irgendwie so meinen Horizont und versuche mich darin auch zu bewegen. Aber es geht nicht darum, kann ich mir das vorstellen oder nicht. Es wird noch eine Menge in unserem Leben passieren, was wir uns nie haben vorstellen können. Deswegen spricht die Bibel auch nicht davon, dass wir uns Gott und seinen Wohnort, den Himmel, vorstellen können. Sie spricht immer davon, dass ich ihn und sein Reich, seine Kraft, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seinen Frieden, ja was denn, erfahren kann. Nicht vorstellen. Erfahren. Wir dürfen uns sagen lassen, es gibt diesen Gott, der ein Auge auf uns hat, aber nicht um uns zu kontrollieren, sondern damit wir nicht verloren gehen. Es gibt diesen Gott, von dem es heißt, dass er jeden Menschen in dieser Welt liebt. Es gibt ihn. Ich kann es dir nicht beweisen, aber ich kann dich einladen, es zu erfahren. Denn das ist das Evangelium. Das ist das, was die zentrale Mitte des Neuen Testamentes der Bibel überhaupt ist, dass Gott diese Welt versöhnt hat mit sich selbst, in dem, was er in Christus für uns getan hat. Er war in Christus und versöhnte diese Welt mit sich selbst. Das, was uns von ihm trennte, hat er weggenommen. Christus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Kein Mensch geht vor Gott verloren wegen seiner Schuld. Die ist längst bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige. Deswegen sagt Jesus auch, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Dass sie mir nicht vertrauen, dass sie ihr Leben mir nicht öffnen. Dass sie es mich nicht beweisen lassen, dass ich in ihr Leben hineinkommen kann. Und ihnen das schenken kann, was weder sie noch Menschen ihnen einreden konnten. Vergebung, Frieden mit Gott. Über diese schlichte Botschaft haben sich schon damals die religiösen Menschen zutiefst geärgert. Das ist doch einfach irgendwie viel zu flach, man muss sich doch anstrengen. Vom Alten Testament her gedacht, Gott hat doch so wahnsinnig viele Gebote gegeben, die es alle einzuhalten geht. Und da kann man doch nicht einfach kommen und sagen, glauben und alles ist gut. Sie haben sich geärgert. Und sie haben angefangen, die ersten Christen zu verfolgen. Gerade die frommen Leute, die sonst meinten, sie wären ganz dicht mit Gott in Verbindung. Und dann gab es die anderen, die Philosophen, die haben darüber gelächelt. Die haben gesagt, ja, meine Güte, wie schlicht kann man sein? Das ist ja noch so richtig an der Oberfläche. Das muss man doch viel tiefer durchdenken. Natürlich geht es mit dem Evangelium immer Schritt für Schritt weiter, aber dieser erste Schritt ist so simpel. Hast du dich einfach mal gefragt, warum das so simpel ist? Es gibt doch nur eine Antwort. Weil Gott uns liebt. Der wollte da kein hochleistungsreligiöses Rennen draus machen, sondern er wollte uns den Zuspruch öffnen, dass jeder Mensch, ganz gleich mit welchem IQ, ganz gleich mit welcher Ausbildung, es für sich erfahren kann. Öffne mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Aber es gab eben auch die anderen. Und das finde ich toll. Und das zieht sich durch die Jahrtausende hindurch, bis hier, heute, und wird noch weitergehen, solange diese Erde sich dreht. Dass das stimmt, was Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 1 gesagt hat. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gibt er die Vollmacht, Gottes Kind zu werden. Und diese Chance werde ich dir am Ende der Predigt geben. Gott in dein Leben hinein einzuladen, dich ihm anzuvertrauen, diese Erfahrung zu machen, dass es Gott wirklich gibt und dass er mit seinem Geist auch in dein Leben hineinkommen kann. Und ich will dir jetzt auch sagen, eine solche Entscheidung für Gott heute Morgen hat nichts mit Freikirche zu tun. Eine Entscheidung für Gott heute Morgen ist keine Entscheidung zu oder für irgendeine Freikirche, nur weil wir diesen Gottesdienst veranstalten. Wenn du dich für Gott entscheidest, ist unser Segensgebet für dich, dass du da, wo du zu Hause bist, in der Kirche, wozu du gehörst, anfängst, deinen Glauben zu leben. Das ist wichtig, dass du das weißt. Es geht hier nicht um Churchhopping. Es geht um die Erfahrung, Gott meint mich, meint dich persönlich. Was machst du jetzt mit dem Wissen? Ohne Glauben geht's nicht. Lass mich autobiografisch etwas sagen und ein paar Erfahrungen aus meinem Leben. Ich war im zarten Alter von 18 Jahren, als ich Jesus Christus in mein Leben hinein eingeladen habe. Ich hätte damals nicht gedacht, wie man mit so jungem Alter schon so am Leben verzweifelt sein konnte. Mehrfach von zu Hause abgehauen, Lehre geschmissen, mit sich selbst nicht zurechtgekommen. Aber trotzdem wirklich immer irgendwie eine Ahnung gehabt, da gibt es doch über uns, so habe ich gedacht, noch irgendetwas. Und dann habe ich Menschen getroffen, die mir das auch so schlicht vorgelebt und weitergesagt haben. Ich konnte das erst überhaupt nicht begreifen, dass ein erneuertes Leben mit Kirche irgendwie zu tun haben könnte. Kirche, so wie ich sie bis dahin kannte, hat mich überhaupt nicht irgendwie gelockt. Das waren alles so dröge Leute, so wie ihr es nicht seid. Und dann weiß ich noch, es war ein Tag vor Ostern, nachts. Da brach das alles über mich irgendwie zusammen. Und dann habe ich einfach gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich wusste es nicht, aber wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Und er hat es gemacht. Von diesem kleinen Gebet an war etwas anders in mir. Auf einmal eine Freude. Ich hatte noch null Ahnung vom Glauben, aber ich habe gespürt, da ist etwas passiert. Und dann habe ich natürlich diesen Glauben auch gelernt, indem ich Bibel gelesen habe. Und hat sich mein Leben verändert. Nun bin ich seit 38 Jahren Pastor. Und in den vergangenen Jahren vielfach als Verkündiger auch in Deutschland und im Ausland unterwegs gewesen und habe, ich weiß nicht, wie viele Menschen kennengelernt, die es aufgrund so einer ganz einfachen, schlichten Botschaft gewagt haben, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Das allein ist ja schon ein Wunder. Ich denke an eine Verkündigungswoche in Ostfriesland. Da bekomme ich in meinem Quartier einen Anruf, da meldet sich jemand und sagt, Herr Pastor Ehle, könnten Sie mich besuchen kommen? Ich sage, natürlich, wohin denn? Ja, die Sparkassenfiliale im Ort. Er war Leiter einer kleinen Filiale in diesem ostfriesischen Ort. Und da sagte er, ich mache etwas eher Feierabend und dann können wir uns unterhalten. Ich möchte nicht, dass du zu mir nach Hause kommst. Und dann bin ich da in die Sparkasse und er hat sie hinter mir abgeschlossen und dann hat er sein Leben Gott anvertraut. Das ist doch nicht zu fassen, warum macht so jemand das? Er hat eine Familie gehabt, er hat einen tollen Job gehabt, es mangelte ihm nicht an Geld. Er war meines Wissens auch gesund. Dieses Urwissen, diese Ahnung, es könnte ihn geben, hat ihn dazu gebracht, sich zu öffnen. Ich denke an einen jungen Mann in Süddeutschland, aufgewachsen in einer lieben, frommen Familie, so fromm, dass ihm das alles zu eng wurde. Und dann hat er so ein paar Kapriolen in seinem Leben schon angesammelt gehabt. Bis er den Eindruck hatte, ich kann mich sowieso nicht bekehren, weil wenn meine Eltern das mitkriegen, was ich als frommer Sohn alles veranstaltet habe, das geht ja gar nicht. Und dann bekam ich von Gott einen Impuls, ich sollte zu ihm gehen, ihn einladen zum Minigolf spielen. Dachte ich, das ist ja toll. Das ist das Schöne am Pastor sein. Da geht man auch schon mal Minigolf spielen. Er war total überrascht, dass der Pastor mit ihm Minigolf spielen wollte. Er dachte, wenn er sich schon anmeldet, dann gibt's jetzt eben die entsprechende Stubenpredigt. Gab's aber nicht. Ich wollte einfach nur mit ihm Minigolf spielen. Haben wir gemacht. Er hat auch verloren. War also alles okay. Und dann sage ich, ja, Mensch, das war super, dann fahre ich mal wieder. Sagt er, kannst du ja nochmal mit mir nach Hause kommen? Ja klar, sag ich, kann ich. Dann fahre ich mit ihm nach Hause, wir sitzen in seinem Zimmer. Ein toller Mann, junger Mann. Hat sich eine eigene E-Gitarre gebastelt, hat er mir gezeigt, vorgeführt. Aber ich merkte, es arbeitete etwas in ihm. Und habe ich ihn gefragt, was ist denn los? Und dann sagte er, ich würde mich so gern entscheiden, aber es gibt so Dinge in meinem Leben, wenn die rauskommen, wenn das jemand weiß, das schaffe ich einfach nicht. Und da bekam ich vom Geist Gottes, so meine ich jedenfalls, dass das gewesen ist, einen Impuls, dass ich gesagt habe, schreib doch mal alles auf. Und dann hat er sich an seinen Schreibtisch gesetzt, ich saß ein bisschen abseits, habe auch nicht über die Schulter geguckt. Und er war am Schreiben und am Schreiben und am Schreiben. Und dann habe ich gesagt, dann gib mir den Zettel mal. Und da wurde er natürlich entsprechend durchblutet. Dann habe ich den Zettel genommen, zusammengeklappt, durchgerissen, weggeschmissen. Ich sage, das hast du vor Gott aufgeschrieben. Und im Kolosserbrief steht, dass er die Schuldschrift, die zwischen uns und ihm war, mit ans Kreuz genommen hat. So ist Detlef zum Glauben gekommen und eine Säule in seiner Gemeinde geworden. Ich kann das erfahren. Nur es überkommt mich nicht eines Morgens, dass ich aufstehe und sage, boah, jetzt bin ich ja Christ. Nein. Allen, die ihn aufnahmen, ich muss ihm also mein Leben öffnen. In Koblenz, am Deutschen Eck. Wer kennt das Deutsche Eck von Koblenz? Also wir Rentner so ungefähr. Toller Ort. Hat die Gemeinde ein Missionszelt vor Jahren hingestellt und hat mich eingeladen, dort solche Verkündigungen zu halten. Einige sind zum Glauben gekommen. Eine Geschichte hat mich wirklich total berührt. Dort ist ein Obdachloser zum Glauben gekommen. Ein Mann so Ende 20, um die 30. Und das war spannend, was er erzählt hat. Er war in der Stadt und hatte auf einmal eine Stimme gehört, meinte er, die ihm gesagt hat, geh da hinten hin, ans Deutsche Eck. Hat er erst nicht gemacht. Und dann hat er sich doch auf den Weg gemacht. Steht im Zelteingang und hört zu und kommt zum Glauben. Es liegt nicht an Gott, es liegt daran, ob wir seiner Stimme, wenn sie zu uns spricht, wenn wir den Eindruck haben, ja, jetzt ist da etwas in mir, auf das ich antworten soll, es auch tue. Es geht nicht darum, dass man jemanden den Glauben einredet. Ich will dich hier nicht religiös bewusstlos reden. Was wir miteinander nur herausfinden wollen, ist, ob Gott schon zu dir gesprochen hat, nicht erst heute, sondern in den vergangenen Tagen, vielleicht Wochen oder deines Lebens, was sich so verdichtet, vielleicht auf diese Stunde jetzt hier. Ein letztes Beispiel, und das ist gar nicht lange her, 3-4 Wochen, mache ich einen Besuch in einer Familie, Geburtstagsfeier, eine Menge Verwandte da. Und da spricht mich plötzlich jemand an und sagt, Herr Pastor Ehle, könnten Sie mal mit jemandem aus unserer Familie sprechen? Die Person ist krebskrank und könnten Sie dieser Person das Evangelium erklären? Und dann sind wir in den Nebenraum gegangen und der Mann und seine Frau kamen dazu und erzählte mir, dass er eben krebskrank ist, wahrscheinlich im letzten Stadium. Und ich fragte ihn, soll ich Ihnen das Evangelium erklären? Möchten Sie etwas von Gott hören? Er sagte, ja, unbedingt. Und dann habe ich ihm in schlichten Worten das Evangelium erklärt. Und er und seine Frau entscheiden sich für Jesus. Und werden innerlich getragen in ihrer Situation. Das ist auch nochmal wichtig. Zum Glauben kommen heißt ja nicht, jetzt habe ich einen, der in meinem Leben alles super macht. Komm nur zum Glauben, dann bist du reich, schön, gesund, hast einen tollen Job und etc. Nichts dagegen, wenn es passiert, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Verbindung mit dem lebendigen Gott. All diese Menschen und viele anderen mehr haben es in ihrem Leben erfahren, dass das stimmt. Dass Gott seine Gewissheit durch seinen Geist in das Herz eines Menschen gibt, der dafür offen ist. Darf ich mal fragen, wer hat das von euch so erfahren? Ja. Das ist so. Und jetzt frage ich dich. Jetzt frage ich dich, der du das so noch nicht weißt. Wie willst du dich jetzt heute verhalten? Du kannst natürlich auch wie andere damals dich darüber ärgern, denken, das ist alles irgendwie viel zu flach. Du kannst wie andere damals schon darüber spotten, dich lustig machen. Du kannst auf intellektuelle Distanz gehen. Du kannst dein Leben weiter ohne Gott leben. Das ist alles möglich. Und das bleibt auch deine Entscheidung. Im Reich Gottes gibt es nichts Zwanghaftes. Der Geist Gottes ist ein werbender Geist. Du kannst dich so verhalten. Oder du sagst dir, was habe ich zu verlieren? Was kann schon passieren, wenn ich heute Morgen mein Leben Gott anvertraue? Und diese Chance will ich dir jetzt geben. Ich werde dir ein Gebet vorsprechen. Und du kannst das für dich zu deinem ehrlichen Gebet machen. Ein Gebet, in dem du dein Leben Gott anvertraust und ihn einlädst, in dein Leben hineinzukommen und ihm versprichst, von nun an mit ihm zu leben. Diese Chance, diese Möglichkeit, die gebe ich dir jetzt. Und dazu wollen wir aufstehen. Ich werde jetzt also ein Gebet sprechen und werde es langsam sprechen und du kannst es innerlich nachsprechen und zu deinem Gebet machen. Lieber Vater in dem Himmel, ich spüre, dass du mich ansprichst. Da ist etwas in meinem Leben, was mich unruhig sein lässt, was mich zu dir hinzieht. Vieles begreife ich noch nicht. Aber ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Und lade dich ein, komm du durch deinen Heiligen Geist in mein Leben. Erfülle mich mit deinem Frieden, mit deiner Gnade und mit deiner Liebe. Ich will von nun an mit dir leben. Hilf mir dazu. Gieß deinen Segen aus auf mein Leben. Und lass mich ein Segen sein an dem Platz, wo du mich hingestellt hast. Amen.